When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier. Ich habe gerade, wir haben auf Aufnahme gedrückt und ich habe einfach das Mikrofon noch zur Seite gehabt. Das wäre natürlich ziemlich unpraktisch gewesen, Hätte ich jetzt hier ohne Mikrofon geredet. Ja. Aber das passiert. Hallo Nadine erstmal.
Hi Stefan.
Nach diesem turbulenten Start. Hi.
Hi. Das wäre gar nicht problematisch gewesen, dann hättest du die Nadine von vor einem Jahr gemacht, die halt dann einfach mit dem PC-Mikrofon aufgenommen hätte oder so. Kein Problem.
Ja, das passiert ja auch, also das ist ja auch alles nicht schlimm, aber also Irgendwann hätte ich ja dann doch gemerkt, dass ein Mikrofon irgendwie ganz nützlich wäre, wenn man sich aufnehmen möchte.
Ja.
Das wäre halt nur am Anfang sehr leise geworden.
Ja.
Naja.
Stefan.
Wir haben eine Kleinigkeit.
Ach so. Ja, klar. Ich wollte erst das Wichtigere sagen. Ich war gestern beim Friseur und du hast nichts gesagt jetzt. Nichts. Und wir nehmen hier mit Video auf.
Ja, ich war heute beim Friseur und du hast auch nichts gesagt.
Ja, ich wollte erst abwarten, ob du was sagst. Schön siehst du aus.
Ja, ich würde sagen, bei mir sieht man den Unterschied auch mehr als bei dir. Aber
Nein, ich wurde heute. Mein Papa hat mich auch gesehen, er hat es nicht gesehen, das sieht er halt nicht. Aber alle anderen haben gesagt, Model. Oh Gott. Nein, es fällt schon auf, es ist schon heller. Und ich finde, meine Gesichtsfarbe sieht sehr viel gesünder aus.
Ja, bei mir sind auch wirklich Haare abgeschnitten worden, Aber das scheint dich nicht zu interessieren.
Doch, aber du reagierst ja nicht
da
auf meins.
Da sehen wir wieder mal, wie hier die Prioritäten gesetzt werden. Alles muss sich um dich drehen.
Meine Haare
okay.
Über deine.
Wir haben es verstanden. Ja. Kleine Sache zum Podcast. Und zwar am 19.04.2024 werden wir auf dem Discord natürlich gemeinsam wieder den Filmabend haben. Mhm. Also dort werden wir dann alle um Punkt 19 Uhr auf Play drücken. Jeder muss natürlich den Film selbst in irgendeiner Form vor sich haben, um dann auf Play zu drücken. Und dann werden wir einen Sprachkanal erstellen, in dem wir dann simultan uns austauschen können über das, was gerade passiert.
Haben wir nicht immer Text gemacht?
Ja. Habe ich gerade Sprach gesagt? Ja. Nee, natürlich machen wir Text.
Gut.
Also wir schreiben da so ein bisschen und ich denke, das hat in der Vergangenheit immer sehr viel Spaß gemacht und das wird dann auch in diesem Jahr genauso sein, Hoffe ich mal. Und dann geht's nämlich ja schon relativ zügig nach einer kleinen Pause in das letzte Buch rein und bin ich sehr gespannt und wer natürlich mitmachen möchte, kann dem Discord joinen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und ist da eigentlich nicht mehr viel groß zu sagen. Also 19.04.2024, 19 Uhr in Discord werden wir starten. Das heißt, kommt mal ein bisschen früher schon mal in den Discord rein, startet schon mal den Film, aber drückt eben nicht auf Play, sondern stoppt erstmal am Anfang, Damit wir dann recht synchron starten können.
Mit sehr viel Aufregung immer. Also ich weiß das jedes Mal, dass ich ganz nervös bin und ich sogar so einen erhöhten Herzschlag. Ja, weil ich dann denke, oh Gott, das muss jetzt wirklich genau passen und dass wir das alle auch zeitgleich machen. Und
Also so richtig synchron wird es ja nie, aber man pegelt sich dann schon ein. Mhm. Vor allem muss man dann so ein bisschen aufpassen, es gibt ja anscheinend immer unterschiedliche Versionen, Also irgendwie nochmal 2, 3 Szenen mehr oder weniger in dem einen oder anderen Film, aber das kriegen wir schon hin. Dann stoppt man eben kurz zur Not, wenn man merkt, dass man meilenweit voraus ist vor den anderen Leuten. Aber das ist ja alles kein Problem. Das kriegen wir hin. Das haben wir in der Vergangenheit schon immer ziemlich gut hingekriegt. Und das werden wir auch dieses Mal gut schaffen.
Außer wenn ich die Watchparty erstelle, dann kriegen wir es nicht hin. Also es muss wieder jemand anderes machen, besser. Weil ich mache das erst und dann mache ich irgendwas und dann, weiß ich nicht, trete ich manchmal aus Versehen aus. Und dann kann das keiner mehr gucken oder so. Oder weiß ich auch nicht. Also Aber irgendjemand wird das bestimmt wohl, wird sich finden.
Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben sonst nichts mehr auf unserem Teller und führen dann einfach mit dem 29. Kapitel vom Halbblutprinzen beginnen, die Klage des Phönix. Und die knüpft ja nahtlos, wie schon die letzten Kapitel, an das vorherige Kapitel an. Und dort haben wir jetzt eben wirklich diese Situation, dass man immer noch bei Dumbledore, quasi bei dem Sturz von Dumbledore ist. Und ich habe in der vergangenen Folge gesagt, Ginny zieht ihn weg und erst passiert das jetzt eigentlich. Anscheinend habe ich da so ein bisschen vor gehört gehabt.
Aha.
Aber hey.
Das war einfach die Aufregung, ne? Dass du dann einfach weiterhören musstest. Du hast es nicht gemerkt.
Ja, manchmal passiert das so, dass, also wenn ich es vor allem höre, natürlich, dass man den Übergang zum nächsten Kapitel nicht so richtig mitbekommt und dann zu spät stoppt und dann hat man ja schon so ein bisschen Informationen mitbekommen und anscheinend habe ich das dann irgendwie noch weiter erzählt, obwohl das ja noch gar nicht im letzten Kapitel
ist mir nicht mal aufgefallen.
Passiert ist, aber hey, ist ja nicht schlimm. Es hat sich noch niemand gemeldet, die Folge ist noch nicht draußen, aber hey.
Egal. Ja, wir sind jetzt bei Die Klage des Phönix und wie du schon gesagt hast, Harry ist erst noch bei Dumbledore und möchte nicht gehen. Und ich glaube, dass Hagrid ja versucht zu sagen, hey, hier Harry, komm mit und so. Und die Person, die es aber schafft, Harry zum Gehen zu bewegen, ist Ginny. Und irgendwie finde ich das sehr schön. Das zeigt, glaube ich, einfach auch so deren Verbundenheit. So. Und die sind ja sehr verknallt auch, ne? Klar. Aber Ginny ist ja auch einfach, sie ist einfach toll. Ginny ist einfach toll. Ginny spricht dann eben auch mit Harry. Sie gehen zusammen zum Krankenflügel. Er möchte halt eigentlich nicht, aber sie sagt, McGonagall hat halt alle einberufen im Prinzip.
Und Harry, ja, weil er natürlich denkt, es geht um ihn, ne? Ja. Also er muss sich verarzten lassen, aber nee, Harry, also die Welt dreht sich nicht jedes Mal um dich.
Sie dreht sich um mich und um meine Haare.
Ja, und deine Haare, hey, wollte ich dir noch sagen, ist eine super Farbe. Also dein Gesicht, ne, das ist wirklich, es ist viel gesünder als vorgestern in der letzten Episode. Und ich finde, man hört das auch an deiner Stimme.
An deiner Stimme.
Das Selbstvertrauen, ja, das überträgt sich.
Ja, ja, doch, absolut. Also ich bin auch gestern die ganze Zeit so haarschwingend dann so rumgelaufen. Warum bin ich so?
Ja, ja, doch. Ja. Das man hört.
Ja, ich frage dann auch sowas wie schön, ne? Sieht schön aus, ne? Oh mein Gott. Naja, aber es ist ja schön, dass ich da mal zufrieden bin. Das ist doch gut. Auf jeden Fall erklärt Ginny dann, dass es eben nicht um Harry geht, sondern dass sie sich da alle eben einfinden sollen. Und dann kommt Harry ja auch der Gedanke und er sagt, hier, wer ist denn gestorben, irgendjemand ist ja gestorben und Ginny kann ihn da zumindest beruhigen und sagt, es ist halt niemand von ihren Leuten gestorben, ein Todesser, einen Todesser hat es erwischt und zwar auch noch von diesem großen Todesser, der da einfach irgendwelche Flüche rumgeschleudert hat, aber es kommt dann eben raus, dass Bill gebissen wurde von Greyback, der aber nicht verwandelt war, also es war ja kein Vollmond. Deswegen können sie noch nicht so ganz abschätzen, was genau mit Bill ist. Ich glaube, Ginny versucht da so ein bisschen selbstsicherer oder souveräner das zu sagen, als es in ihr drinnen auch aussieht. Finde ich, das merkt man in der Situation. Also, dass sie da auch schon, ich glaube, die Stimme zittert oder sie muss schlucken oder so. Aber ich glaube, sie möchte Harry damit auch gerade einfach nicht so belasten oder das auch vielleicht an sich selber nicht so sehr rankommen lassen. Wir erfahren, dass Neville auch im Krankenflügel ist, aber dass es ihm eigentlich soweit gut geht. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, also in der letzten Folge hat er sich ja, glaube ich, den Bauch gehalten. Und das kommt vielleicht davon, dass er weggeschleudert wurde von diesem Schutzschild, was vor dem Turm errichtet wurde.
Ja, kann gut sein.
Und Professor Flitwick war eben ausgenockt, aber dem geht es eigentlich auch schon wieder soweit ganz gut und er wollte zu den Ravenclaws und dann kommt etwas und das freut dich vielleicht, dass Ginny halt sagt, ey, das war bei denen immer so haarscharf und dass sie der Meinung ist, dass das tatsächlich Glück war und zwar flüssiges Glück, nämlich, dass sie Felix Felicis getrunken haben.
Ja, also sonst wäre ja auch sehr komisch gewesen, hätte sich niemand irgendwie verletzt oder wäre getroffen worden.
Ja.
Von daher ergibt das schon recht viel Sinn.
Ja.
Und dann kommt man eben in dieses Krankenzimmer rein und sieht erstmal so einen sehr entstellten Bill, der dann auch nicht ansprechbar ist und irgendwie versucht Poppy da noch alles Mögliche zu tun, aber sie ist da auch mit ihrem Latein am Ende und ja, die gesamte Stimmung ist natürlich erstmal ein bisschen gedrückt, weil besonders die ganzen Weasleys, beziehungsweise es sind ja momentan erstmal nur zwei, die sind natürlich auch sehr ja, daran interessiert, wie es denn mit ihrem Bruder jetzt weitergeht. Und Lupin als Werwolf-Experte soll da so ein bisschen Auskunft geben, aber auch er weiß ja eigentlich überhaupt nicht, wie das jetzt hier weitergeht. Er kann nur so ein bisschen mutmaßen und er glaubt, so ein paar wölfische Eigenschaften wird es dann wohl geben, aber so richtig sicher kann man sich da nicht sein.
Ja. Außerdem anwesend sind ja Hermine, Luna und Tonks. Neville schläft im Bett. Ich finde das irgendwie schön, dass Luna dabei ist. Das gibt einem nochmal mehr so dieses Gefühl, dass sie dann doch zum inneren Kreis gehört. Also, dass sie doch enger mit denen auch ist, als man es vielleicht bisher noch gedacht hat. Dass sie da, also ich habe auch das Gefühl, sie ist ja nicht insofern in das Gespräch involviert, dass sie da was zu beiträgt, aber dass sie dabei ist, finde ich irgendwie richtig cool. Also wir erfahren ja auch später, dass sie, ich glaube, ein bisschen weinen muss oder schlucken muss oder so. Ich weiß das gar nicht genau. Finde ich ganz cool. Ja, es wird sich ja erstmal auf Bill so ein bisschen konzentriert, wie du schon gesagt hast. Lupin darf da als Experte sprechen. Und dann möchten natürlich alle wissen, was passiert ist, also warum Dumbledore gestorben ist. Und dann sagt, Ron, der weiß das ja noch gar nicht. Weiß Hermine das?
Nee, Harry erzählt erstmal, dass alle, also dass Dumbledore tot ist und vor allem Lupin nimmt das natürlich richtig mit und ja. Das schlägt so ein bisschen, finde ich, in die Kerbe von der letzten Folge rein, wo du gesagt hast, es ist ein komisches Gefühl, wenn man sieht, dass die Eltern oder generell Erwachsene auch nur Menschen sind und dann ist das natürlich jetzt hier so eine ähnliche Situation, dadurch, dass ja Lupin eigentlich immer einen recht, ja, nicht emotionslos, aber man hat eben nie so richtig starke Emotionen in irgendeine Richtung gesehen. Er war einfach so souverän in seinem Handeln und war ja auch irgendwie ein Lehrer und man hatte natürlich auch nicht so eine richtig krasse Beziehung, aber schon irgendwie dann doch intensiver als bei anderen Leuten. Und da dann jetzt zu sehen, wie jemand dann so richtig zusammensackt und irgendwie, also er sagt ja, also Harry meint, glaube ich, die Beherrschung verlieren oder so. Aber ich glaube da, also, ne, ist einfach ein emotionaler Moment oder sehr, sehr überraschend natürlich auch. Und ja, das ist natürlich dann erstmal ein bisschen komisch, wenn man so eine Reaktion dann von jemandem sieht, bei dem man so etwas noch nicht gesehen hat.
Ich glaube, dass Dumbledore für Lupin eben auch so eine Art Mentor war und wir wissen ja, das habe ich ja, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das erzählt habe, glaube ich, wie Dumbledore eben zu den Lupins gegangen ist, als er noch ein Junge war und eben versichert hat, okay, der wird auf jeden Fall ins Schloss kommen können, zur Schule gehen können. Und dann hat er ihn ja auch später, also er hat ihn ja auch während seiner Schulzeit geschützt. Dann hat er ihn ja auch später eben als Lehrkraft wieder zurückgeholt. Und insgesamt, glaube ich, ist Dumbledore vielleicht einer der wenigen Menschen, der sich mit ihm sehr viel Mühe gegeben hat und auf den sich Lupin verlassen konnte und bei dem er wusste, er ist auch irgendwie sicher. So.
Ja.
Und ganz davon ab, dass es auch sicherlich menschlich eben gepasst hat. Ne? Und ist schon irgendwie ein sehr bewegender Moment. Harry beschreibt es ja so, dass er das schon fast das Gefühl hat, es ist etwas Privates und es wäre so ungebührlich eben in diese Privatsphäre von Lupin einzudringen. Also da ist immer noch eine gewisse Art von Distanz auch. Vielleicht, weil er auch einfach mal die Lehrkraft war, weiß ich nicht. Tonks ist offensichtlich auch sehr erschüttert. Madame Pomfrey logischerweise auch. Also sie fängt auch laut an zu weinen oder zu schluchzen. Wird dann von Ginny so ein bisschen abgewatscht. So, ist jetzt Ruhe. So, naja. Hermine und Ron und Luna sind alle ganz, ganz entsetzt. Und da genau, Lunas Lippen zitterten, wird hier geschrieben. Also es fasst alle extrem an. Und das wird sicherlich auch was damit zu tun haben, dass Dumbledore eben diese Schutzperson ist. Aber ich glaube, dadurch, dass er eine sehr einnehmende und überwiegend ja auch herzliche Art hatte, haben die Menschen, glaube ich, schon auch das Gefühl, dass sie zu ihm persönlich eine Beziehung haben. Ich meine, das kennt man ja allein schon, weiß ich nicht, wenn man mal irgendwie liest, irgendein Schauspieler oder so ist verstorben, dass man dann manchmal auch davon angefasst ist, obwohl man diese Person ja nicht mal so richtig kennt. Und sie kannten Dumbledore ja schon persönlich, wenn auch, also es waren ja keine besten Freunde oder so, ne? Aber das macht offensichtlich mit allen schon was. Ich finde es sehr traurig.
Ja, vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ja dieser Krieg auf sie zugrollt und dass eigentlich die mächtigste Person in den eigenen Reihen ist. Das kommt natürlich noch zu diesem menschlichen Verlust einfach hinzu. Ne? Ja. Also man hat schon das Gefühl, dass jetzt vielleicht auch eher in den zukünftigen Kapiteln, aber vielleicht auch jetzt schon, so eine Stimmung aufkommt wie, okay, wir werden jetzt ganz, ganz schwierig das haben, da irgendwie siegreich oder mit dem Leben davon zu kommen.
Ja.
Dass sie, also gerade ist so 20 vor 10 quasi in so Fernsehspielfilmen, ne, dass man dann so sagt, okay, jetzt muss es wieder bergauf gehen, weil momentan ist wirklich der Tiefpunkt erreicht.
Mhm. Ja, finde ich auch. Dann kommt ja schon das Lied von Fox, der so eine, ja, der einfach singt. Und alle wissen, dass es so eine Art, ja, ich sag mal, Trauerlied ist, aber auf eine Art ist es auch irgendwie befreiend. Alle sind still und hören dieser Musik eben zu. Finde ich ein schönes Element. Ich finde, Musik macht ja auch, also macht ja auch was mit einem. Ich war vor 2 Jahren auf der Beerdigung eines Familienmitglieds von mir. Und dieses Familienmitglied wusste auf jeden Fall, dass es sterben wird. Und hat die komplette Beerdigung halt schon so vorgeplant. Also ja, und das war so unglaublich persönlich. Und dieses Familienmitglied hat auch Musik eben ausgewählt. Und also ich habe geheult wie ein Schlosshund, aber es hatte sowas Schönes. Es war wie so ein persönlicher Gruß, diese Musik halt zu hören, die ich ja auch mit diesem Familienmitglied immer verbunden habe. Ich glaube, deswegen holt mich der Moment auch so wahnsinnig ab. Ich finde das irgendwie schön. Ja, also in der Traurigkeit ist es einfach sehr schön. Genau, sie lauschen da alle, bis McGonagall eben kommt, die offensichtlich auch, also verletzt ist oder man sieht ja, dass sie gekämpft hat und die ja auch einfach fertig ist, so persönlich. Ne?
Ja.
Sie erzählt dann, dass Molly und Arthur unterwegs sind, natürlich um nach Bill zu gucken und möchte dann eben auch von Harry hören, was passiert ist, und er erzählt das dann eben nochmal, dass es Snape war, der Dumbledore getötet hat. Und das, finde ich, ist so spannend, was jetzt passiert, dass sie sagt, die haben sich halt schon gewundert, aber weil es Dumbledore war, haben sie Dumbledore vertraut und sie haben halt gedacht, okay, irgendwas muss er wissen, was wir nicht wissen. Und wenn Dumbledore ihm vertraut, dann können auch wir ihm vertrauen. Also ich denke immer mit so einem Rest Zweifel vielleicht, aber also hingenommen wurde es ja offensichtlich schon. Dann sagt Harry eben, ja gut, hier, es ist halt die Geschichte, er hat das verraten und deswegen sind meine Eltern gestorben und deswegen hatte er so ein schlechtes Gewissen und so. Und da ist sogar Lupin so ein bisschen skeptisch und sagt, aber der hat James halt schon gehasst.
Ja, und jetzt kommen wir zum Moment, wo ich finde, nicht Dumbledore, sondern McGonagall hätte das schon durchschauen können. Also ich glaube, so LehrerInnen, die kriegen schon mit, wenn Leute auf jemanden stehen, ne, und meine Vermutung ist ja immer noch, dass Snape auf also Lily vielleicht geliebt oder in Lily verliebt war. Mhm. Und ich glaube, so eine McGonagall weiß das, wenn sie da Lehrerin zu der Zeit war. Und das war sie ja. Dann finde ich, ist es jetzt auch nicht so unvorhersehbar, warum das ihn halt so mitgenommen hat. Also spätestens jetzt könnten sich so die Puzzleteile in ihrem Kopf zusammenfügen. Und sie könnte drauf kommen. Mhm. Also vielleicht kommt sie ja auch in den nächsten Kapiteln da drauf. Aber da war ich schon so ein bisschen, okay, also sie müsste das eigentlich wissen.
Heißt das, dass du jetzt so ein bisschen an deiner Theorie zweifelst? Oder dass du an dem du bist so geil selbstbewusst.
Ich glaube, am Schreibstil zweifle ich hier an dieser Stelle.
Okay.
Also nee, also das also ich denke mal, das wird so das große Reveal in den letzten 2, 3 Kapiteln vom nächsten Buch sein. Und dass man dann irgendwie so Snape als den leidenden und selbst aufopfernden Typen irgendwie darstellen möchte. Und das wird natürlich total torpediert, wenn jetzt McGonagall kommt und das einfach schon mal so vermutet. Mhm. Also man möchte ja eigentlich Snape gerade auch quasi an seinen Tiefpunkt bringen und dass der oder die Lesenden sich eben denken, boah, das ist ja dann doch, also ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob er jetzt gut oder böse ist und ich glaube, er ist jetzt doch böse und durch und am Ende kommt dann raus, ah nein, er hat das alles nur aus Liebe gemacht und dann, ne, damit man auch dann irgendwie sehr viel Mitleid mit ihm kriegt und dann auch irgendwie denkt, oh, das war ein guter, aber das, ja, also dieser Moment würde natürlich überhaupt nicht aufkommen, wenn man jetzt das schon so richtig krass andeutet oder schon mal so ein bisschen erklärt. Also da muss dann irgendwie das auch von Snape selbst kommen, dass er sich dann offenbart.
Okay.
Dann wird es emotionaler. Mhm. Deswegen macht es Sinn, finde ich, dass das jetzt gerade eben nicht der Fall ist.
Mhm. Okay. Ja, keine Ahnung. Das wissen wir leider nicht. Jetzt geht es ja damit weiter, dass sich im Prinzip alle nacheinander die Schuld geben, was dazu führt, dass wir auch erfahren, was im Schloss passiert ist, während wir mit Harry und Dumbledore unterwegs waren. Also McGonagall gibt sich die Schuld daran, dass Snape Dumbledore getötet hat, weil sie nämlich Professor Flitwick losgeschickt hat, um Snape eben zu holen, zur Hilfe. Wir erfahren dann von Hermine, die mit Luna bei Snapes Büro war, dass die sich die Schuld geben, weil sie nicht begriffen haben, dass Snape Flitwick wohl geschockt hat. So. Der ist ja einfach an denen vorbei, hat sehr aufgeregt irgendwie gerufen. Und dann gab es nur so einen lauten Knall im Büro und dann Snape eben raus und hat gesagt, ey, kümmert euch mal um den, der ist bewusstlos geworden, weil er so aufgeregt war. Ja. Und da haben sie halt nicht geschaltet. Ja, also sowohl McGonagall als auch Hermine und Luna trifft natürlich keine Schuld. Also da trifft ja niemanden irgendeine Schuld.
Vielleicht Dumbledore, aber hey.
Wir machen weiter. ich glaube, auch Ron, ich muss noch mal eben überlegen, was bei Ron war, warum er sich die Schuld gibt.
Ja, also Ron, hat natürlich das mit Draco nicht so richtig geglaubt, dem Harry. Und er und Hermine geben sich dann auch so ein bisschen Schuld, weil sie nie auf Harry gehört haben. Und Harry hat jetzt so einen kleinen Moment, hab ich es euch doch gesagt. Und er sagt es nicht, aber er macht es so mit den Blicken. Und Ron sagt, also wirklich, Harry, du hattest recht. Und dann erzählt er ja auch, wie Draco dann eben aus dem Raum der Wünsche gekommen ist mit dieser Hand, die nur für den leuchtet, der sie trägt und hat dann dieses peruanische Pulver irgendwie rumgeworfen. Genau, wodurch eben alles pechschwarz war. Und Draco hat ja aber die Todesser auch an den Kindern vorbeigeführt, ohne dass sie die Kinder angegriffen haben. Mhm. Was ich ja auch schon mal so, das geht, glaube ich, so in die gleiche Richtung wie Dumbledore, der Draco sagt, ey, dass du jetzt Greyback hier dazugeholt hast, finde ich nicht cool. Und dann merkt man so, okay, Draco hatte halt diesen Auftrag, aber der möchte jetzt auch nicht unbedingt die anderen Leute alle da umbringen. Mhm. Der wollte nur seine eigene Haut halt retten und alle anderen vielleicht auch so ein bisschen. Mhm.
Ja.
Aber das würde ich ihm jetzt einfach mal positiv auslegen.
Ja. Also aufgeklärt wird es, glaube ich, nie so, aber ja, also er hatte ja als einziger sehen können und wenn die anderen nichts gesehen haben, er hätte die drei ja auch angreifen können. Aber ich glaube, wollte es einfach wahrscheinlich hinter sich bringen. Ja.
Ja.
Dann erfahren wir eben, dass alle zusammen gekämpft haben und dass dann aber ja dieser so eine Art Schutzschild errichtet wurde, dass niemand in diesen Turm rauf kann und dass dann ja auch Snape da durchgerauscht ist, von dem ja auch alle gedacht haben, der wird jetzt irgendwie helfen oder so und am Ende ja Snape und Draco dann eben wieder zurückgekommen sind und sie ihn ja aber durchgelassen haben, weil sie ja dachten, er ist auf ihrer Seite und dass sie nicht wussten, was gerade da passiert ist. Ich glaube, dann wird einfach noch relativ lange darüber geschrieben, was genau so passiert ist und wer wo involviert war und wer was versucht hat und so. Und dann, glaube ich, gerät das Gespräch auch wieder so ein bisschen ins Stocken, bis dann Mr. und Mrs. Weasley eben kommen. Völlig verängstigt, ganz aufgeregt, weil sie ja wissen, dass was mit Bill ist. Und Lupin und Tonks machen dann Platz und Molly stürzt sich sofort auf ihren Sohn. Und Mr. Weasley möchte eben noch so ein bisschen mehr Infos darüber haben, was passiert ist. Mrs. Weasley nimmt dann Madame Pomfrey auch diese fiese Salbe ab und fängt dann eben an, Bills Wunden zu betupfen. Und dann passiert das wieder, dass sie darüber sprechen, hier, was wird denn mit Bill passieren, weil Greyback war ja nicht verwandelt und so, wie wird er denn jetzt sein? Und dann ist Mrs. Weasley nun mal sehr aufgeregt und sagt, ach, und der arme Bill, und der war so hübsch und er wollte ja auch bald heiraten. Und Fleur, die halt vorher einfach nur wahrscheinlich ganz entsetzt und erschrocken und ängstlich ihren Verlobten angestarrt hat, wird dann sofort aufbrausend zurecht und sagt dann, was willst du da jetzt mit sagen, der wollte heiraten. So, und dann fängt Molly an, so ein bisschen rumzustottern. Und dann wird Fleur halt so richtig sauer und richtet sich so richtig auf. Und ich finde das einen sehr machtvollen und fairen Moment irgendwie. Also ich finde das auch gut, dass sie für sich selbst
Molly ein... Ja, Molly ihr ja unterstellt, dass sie, weil jetzt Bill nicht mehr so schön aussieht, ja. Dass Fleur ihn jetzt ja nicht mehr heiraten würde, genau. Weil er nicht mehr so hübsch sei wie vorher.
Ja.
Also Molly finde ich immer noch in dieser Sache sehr unangenehm. Und dass er jetzt Fleur mal kurz auf den Tisch haut und sagt, ey, hackt's bei dir? Ich bin hübsch für uns beide das genug. Das ist so, vielleicht auch noch mal so ein cooler Moment.
Spruch. Ja, total.
Aber das ist halt, wo du denkst, ey, Molly schon wieder so.
In dem Moment kann dann, da nicht so krass böse sein, weil ich irgendwie denke, die ist einfach auch wahnsinnig aufgewühlt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sie tatsächlich von Fleur den Eindruck hat, dass sie sehr oberflächlich ist. Ne? Und das kommt dann jetzt auf jeden Fall durch. Ja.
Ja.
Ich finde dieses gesamte Gespräch zwischen Fleur und Molly richtig gut. Also ich finde alles, was Fleur sagt, richtig gut. Sie sagt ja hier, es wäre auch mehr als ein blöder Werwolf nötig, damit wir uns nicht mehr lieben. Und dann fragt sie ja erst, sagt sie das nicht? Oh, wo ist das denn? Ach so, genau. Zuallererst sagt sie, du glaubst, Bill will mich nicht mehr heiraten. Du glaubst, weil er so gebissen wurde, wird er mich nicht mehr lieben. Und das ist natürlich nicht das, was Molly sagt. Aber es ist ja... Also ich finde es so gut, dass Fleur im Prinzip alles abarbeitet, was man ihr vorwerfen könnte, in Anführungszeichen, weil man kann es ihr nicht vorwerfen. Die lieben sich halt einfach. Ne? Und dann kommt ja, oder glaubst du, ich will ihn nicht mehr heiraten, weil er halt jetzt hier verletzt ist und dann irgendwelche Narben vielleicht im Gesicht haben wird. Und sie sagt dann hier, und er ist mutig und man sieht das und es ist mir doch scheißegal, wie er aussieht. Und genau dieser Moment, dieses von wegen, also ich bin schön genug für beide, das finde ich, die ist einfach so cool in dem Moment. Einfach fair sich selbst gegenüber und das finde ich gut. Und Molly ist halt erst ganz erschrocken vielleicht oder ja, vor den Kopf gestoßen, zu Recht. Dann fängt sie sich und sagt hier von wegen unser Großtantchen Muriel und die hat ja hier so ein schönes Diadem von Kobolden gefertigt und so und das würde dir wunderbar stehen bei der Hochzeit. Und Fleur, glaube ich, will erst hart bleiben und sagt so, ja, dankeschön. So, weil ich kenne das von mir. Manchmal denke ich, oh Mann, ich wäre gerne auch länger sauer. Aber geht halt einfach nicht so und dann versuche ich es und dann ist das auch so, ja, danke. Und dann, ja, klappe ich aber zusammen, ist halt so, wie es ist. Und die zwei fallen sich dann ja auch schluchzend in die Arme, vielleicht weil sie jetzt einen ähnlichen Schmerz auch gerade fühlen, also für Bill. Ich bin nicht zu 100% versöhnt damit, aber mir geht es damit ein bisschen besser.
Ja, aber ich glaube, damit ist es natürlich jetzt erstmal aus der Welt geschafft, ne? Ja. Dieser Spannungsbogen oder diese Geschichte, die ja auch erst in diesem Buch so richtig aufgemacht wurde. Mhm. Ja, finde ich auch ein bisschen zu einfach gemacht jetzt hier.
Findest du?
Insgesamt. Aber damit muss man sich dann zufrieden geben.
Oh, ich finde
gut, dass am Ende Fleur so ein bisschen die Oberhand da bekommen hat, weil das war natürlich echt einfach eine ungeile Kiste von Molly hier im gesamten Buch und dass es dann wenigstens jetzt so halb versöhnlich auseinandergeht, das ist dann schon mal okay.
Ja, also ich wäre genauso. Warum bin ich so? Keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, ja, ist doch da jetzt vergeben und vergessen. Na.
Ja.
Und dann passiert etwas, was du nicht erraten hast. Du hast es nicht erraten. Weil Tonks sagt, so siehste, hier, sie will ihn trotzdem noch heiraten, obwohl er vom Werwolf gebissen wurde, du Larry-Mann. Das hast du nicht erraten.
Ich glaube, ich habe das mal angesprochen.
Wirklich?
Gehabt.
Nein, hör doch
aber
auf.
Aber ich fand es nicht so richtig schlüssig, also oder nicht so richtig offensichtlich. Mhm. Also ich war jetzt nicht überrascht, als ich das gelesen habe, aber es war so, ja, ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Also ich fand, da gab es jetzt nicht so richtig Anhaltspunkte für. Mhm. Es kam schon so ein bisschen aus dem Nichts, außer jetzt eben diese Stelle, an der Tonk so geweint hat und als das eben mit den Werwölfen kam. Mhm. Also da habe ich, glaube ich, auch gesagt, okay, anscheinend ist da jetzt irgendwie was, aber warum? Ja, und man kriegt dann ja jetzt hier auch heraus, warum das eben so eine unglückliche Beziehung ist, weil eben Lupin das noch nicht so richtig sieht und vor allem, weil er, ich glaube, die Gefühle sind da, ja. Aber er ist eben arm, er ist älter als sie und er ist ein Werwolf und dadurch ja auch gefährlich und,
ja, und ich glaube,
er ist vielleicht auch ein Monster dann so quasi, er hat sich ja als ein Leben lang quasi als Monster gesehen und dann wünscht er ihr, glaube ich, etwas Besseres, aber...
Ich glaube, ihm geht es auch um diese gesellschaftliche Ächtung. Also er ist ja gesellschaftlich nicht angenommen. So. Und indem sie mit ihm zusammen wäre, würde er sie dem Ganzen auch aussetzen. Ich glaube, das spielt da auch mit rein.
Ja. Ja.
Aber Liebe ist halt einfach wichtig und ich finde dann auch gut, was Mr. Weasley sagt. So.
Ja, alle. Ne? Alle so sagen ja so, ey, reißt euch mal zusammen. Ja. So werdet glücklich und alles gut.
Ja, weil also Lupin sagt ja konkret, Tonks hat jemanden verdient, der jung und gesund ist. Und dann sagt Mr. Weasley, der kriegt ganz viel Gänsehaut, aber sie will dich. Das finde ich schon mal so schön. Und dann sagt er eben auch, und im Übrigen, Remus, bleiben junge und gesunde Männer nicht unbedingt so. Ja.
Und, also die Altersspanne ist ja erst so 36 ungefähr, ne, 37.
Wie alt ist Harry?
Der wird jetzt Raum.
Der wird 17, der ist jetzt 16, seine Eltern waren 21, genau, dann ist er 37. Und bei Tonks, die ist
so 24, 25?
Ja, wenn es hochkommt, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Also ja, ist schon
viel, aber bei den beiden finde ich es okay.
Dass man da, bitte?
Bei den beiden finde ich es okay. Ist
okay. Ja.
Aber ja. Ich liebe halt auch Liebe, was soll man sagen, ne? Und irgendwie finde ich, oh, Lupin hat das verdient. Und ich glaube, Tonks ist so einfach so ein Lichtblick, weißt du, weil die ist einfach, die ist lustig und ein bisschen verpeilt und ich glaube, die hat ganz viel Liebe in sich drin. Das würde ich mir für Lupin wünschen, dass er glücklich ist. Ja.
Ja.
Ja, sogar Professor McGonagall mischt sich ein und so und das ist einfach ein schöner Moment eigentlich. Und dann kommt eben Hagrid und der ist natürlich auch völlig aufgelöst und er sagt, ja, er hätte jetzt, er hat ihn weggetragen. Das ist ganz schrecklich, naja. Und das Ministerium ist ja, glaube ich, auch informiert und unterwegs und so. Und ja, McGonagall bedankt sich dann und sie sagt dann, sie müsste eben bald mit den VertreterInnen des Ministeriums sprechen. Und sie würde eben Hagrid und Harry und alle HauslehrerInnen ins Büro bitten. Und Slughorn soll halt Slytherin übernehmen. Er war ja auch früher Hauslehrer. Und Harry kommt dann eben mit. Und sie gehen in das Büro von Dumbledore, was halt genauso aussieht, wie als sie es verlassen haben. Was irgendwie, also man meint ja, es müsste sich halt was ändern irgendwie. Also das, was sich ändert, ist ja das Gemälde von Dumbledore, was hinterm Schreibtisch hängt. Aber es ist halt schon merkwürdig, wenn Menschen versterben, dass also die Sachen, die sie zurücklassen, sind ja wie vorher. Das ist ein ganz komisches Gefühl. McGonagall möchte dann mit Harry eben darüber sprechen, was sie an diesem Abend gemacht haben, als sie die Schule verlassen haben. Und ich finde Harry irgendwie voll krass, weil er ja sagt, kann ich ihn halt nicht sagen. So. Und
da finde ich auch dumm. Also ich finde, eine Person, die mal einweihen könnte, neben Hermine und Ron, ist halt wirklich McGonagall. Mhm. Also die ist ja einmal fachlich irgendwie gut dabei, die ist jetzt auch nicht, dass sie das rum erzählen würde.
Ja.
Ich glaube, so eine verbündete Person, die auch erwachsen ist und vielleicht so ein bisschen, also die kannte ja auch Tom Riddle, wobei nicht so richtig, aber die, weiß ich nicht, die hat da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf oder, also das würde, glaube ich, dieser ganzen Schatzsuche jetzt im nächsten Buch gut tun, wäre da noch eine erwachsene Person dabei.
Harry sagt ja, dass er der Meinung ist, dass Dumbledore das nicht wollte, dass es irgendjemand anderes eben erfährt. Ansonsten hätte er gesagt, hier, wenn was ist, dann schnapp dir wen auch immer und erzähl das dieser Person.
Ja, das ist halt seine Meinung. Also das weiß ich jetzt nicht. Also Dumbledore meint ja so, ey, erzähl das niemandem, weil je weniger Leute davon wissen, wie viel er über Tom Riddle weiß, desto besser, weil man dann eben so ein bisschen den Vorteil hat, dass man eben weiß, okay, wir suchen nach diesen Horcruxen und es ist natürlich so bei einem Geheimnis, dass wenn wenig Leute davon wissen, auch die Chance größer ist, dass das länger geheim bleibt. Trotzdem würde ich aber sagen, eine McGonagall ist so vertrauenswürdig, dass wenn man ihr das sagt, dass sie einem gute Tipps gibt, aber auch irgendwie dafür sorgt, dass sie es nicht weitererzählt und dann ist ja auch der Sinn von diesem Versprechen, das Harry Dumbledore gegeben hat, eingehalten. Mhm. Hättest du da irgendwie, also findest du das in Ordnung, dass er da jetzt dicht hält? Ich finde es einfach dämlich.
Ich glaube, ich finde es okay. Weil ich glaube, dass er tatsächlich das macht, wie Dumbledore das auch sich gewünscht hätte. Und ich vertraue Dumbledore. Sag's, wie es ist. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das persönlich so gekonnt hätte. Ich an seiner Stelle hätte auf jeden Fall jemanden eingeweiht. Aber ich glaube, dass das ganz gut ist, dass er es nicht macht. Irgendwie. Er zieht ja auch andere Leute mit rein, weißt du? Ja. Aber ja, ich könnte es nicht. Also. Ich würde immer, wenn mir jemand sagen würde, ey, du musst das auf jeden Fall für dich behalten. Das ist eine Top-Secret-Sache. Auf gar keinen Fall würde ich das für mich behalten. Auf gar keinen Fall. Ich würde mir auf jeden Fall Hilfe holen. Und vielleicht auch nicht nur von einer Person. Also ich wäre auf jeden Fall ein viel zu großes Plappermaul für sowas. Absolut.
Ja, vor allem Dumbledore hat ja auch von sich aus gesagt, hier Ron und Hermine sind okay. Und ich finde, Ron und Hermine sind ein größeres Gefahr für das Geheimnis als McGonagall. Mhm.
Vielleicht reden wir.
Andererseits, sie haben keine anderen Freunde. Vielleicht auch nicht, aber.
Und vielleicht kommen wir ja nächstes Mal.
Die haben keine Eltern. Also stimmt. Zumindest.
Hermine nicht.
Ron.
Keine wichtigen.
Ja.
Ja. Dann kommen ja die anderen HauslehrerInnen und sind auf jeden Fall entsetzt, auch dass Snape das getan hat und so. Und es geht dann darum, ob die Schule nächstes Jahr überhaupt wieder aufmachen soll. Und da wird ja auch heiß drüber diskutiert. Und
ja, dann gibt es noch diesen kurzen Moment fürs Herz, ne, weil McGonagall eben auch Hagrid mit reinnimmt in die Diskussion und sagt, hier, deine Meinung wurde immer geschätzt und das soll auch weiterhin so bleiben. Ich schätze nämlich auch dich und deine Meinung. Und da ist man natürlich, glaube ich, gerade nach dieser ganzen emotionalen Aufgewühltheit der letzten beiden Kapitel jetzt nochmal so, sie ist einfach eine Gute.
Ja.
Und da kann man, glaube ich, dann so recht versöhnt aus dem vorletzten Kapitel gehen. Und sie kommen ja zu dem Schluss, dass bevor jetzt irgendwie, also klar, man muss das erstmal im Schulrat dann auch besprechen. Und man kann es jetzt gar nicht so sofort entscheiden, so endgültig. Aber dass man auf jeden Fall dieses Begräbnis eben von Dumbledore noch abhalten sollte, bevor man die Kinder nach Hause schickt. Weil das wäre ja schon irgendwie ein feiner Zug auch und auch, dass man die Möglichkeit den SchülerInnen gibt, dass die sich verabschieden, das wäre ja jetzt nicht das Schlechteste. Mhm. Ich glaube, das speist natürlich dann auch nochmal die Leute zusammen, wenn sie dann eben gemeinsam über oder um Dumbledore trauern vor Voldemort. Ne? Also, dass man da nochmal sagt, okay, das da ist der Feind, also auch wenn man es nicht sagt, aber das ist ja schon ein offensichtlicher Moment eigentlich, der dafür auch gut genutzt werden kann. Und vielleicht auch genutzt werden sollte, um zu zeigen, okay, da gibt es halt wirklich, so falls jemand es noch nicht so richtig kapiert hat, aber da gibt es jemanden, der uns alle angreift und selbst Dumbledore ist nicht sicher, wir müssen uns da irgendwie gemeinsam verschützen gegen die Wehren und so. Und das ist ja dann wirklich eigentlich eine ganz gute Angelegenheit beziehungsweise ein ganz gutes Ereignis, um das zu machen.
Mhm. Ja, dann geht es ja um das Begräbnis. Und es ist auf eine Art natürlich schon weird, dass die wollen, dass Dumbledore auf dem Gelände beerdigt wird. Also obwohl ich das schön finde, ist so eine ganz kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, ist schon weird.
Ja, schon.
Ja. Und es wird dann ja eben auch darüber gesprochen, dass die SchülerInnen eben nach diesem Begräbnis dann auch erst nach Hause transportiert werden sollen. Und ich glaube, dann kommt ja auch schon der Moment, wo es eben heißt, hier, die Leute aus dem Ministerium kommen und da hat Harry so gar keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen. Und er darf sich dann auch schnell aus dem Staub machen, nimmt dann auch irgendwelche Abkürzungen und so, geht dann eben zum Gryffindor-Turm, wo ihn die fette Dame auch sofort fragt, hier ist es wahr und Dumbledore ist tot und er bestätigt das dann und dann stößt sie so einen klagenden Schrei aus. Also so selbst unter diesen Gemälden ist das ja offensichtlich, auch sie trauern. Das finde ich auch ganz krass irgendwie. Und alle sitzen eben im Gemeinschaftsraum und Harry will halt einfach nur dann nach oben und hofft auch, dass Ron dann da sitzt. Er denkt sich eben, okay, der ist ansonsten leer, weil die anderen sind ja hier unten und tatsächlich wartet Ron auf ihn. Das finde ich auch ein schönes Zeichen für die Freundschaft, dass Ron offensichtlich weiß, dass er auch noch gebraucht wird, ne? Und dass er auch mit Harry alleine dann sprechen soll und so. Und er fragt dann eben, und habt ihr den Horcrux gefunden? Und das ist dann eben der Moment, wo Harry sagen muss, nee, der ist schon, irgendjemand hat ihn schon weggenommen. Er zeigt dann Ron auch diese Nachricht. Ja, Harry ist also sehr aufgewühlt. Fawkes hört auf zu singen. Und Harry sagt dann auch, okay, irgendwoher weiß er, dass der Phönix die Schule jetzt für immer verlassen hat. Und dann denkt er eben, dass Dumbledore die Schule auch verlassen hat, die Welt, und dass er eben Harry verlassen hat. Und das finde ich sehr emotional. Ich finde, das ist insgesamt wirklich ein emotionales Kapitel. Ja, aber ja, mir gefällt es unglaublich gut. Das finde ich ein sehr starkes Kapitel. Ja, ist schon krass. Jetzt kommt ja nur noch ein Kapitel. Crazy. Ja, ich bin mal gespannt, was wir so auf Insta für Anmerkungen bekommen haben. Fitzi Frisch möchte von dir wissen. Stefan, macht es das Buch interessant, so viel lösen zu können oder das Gegenteil?
Es macht es interessant. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das in dem nächsten Buch klappen wird. Also man ist dann ja, oder ich bin ja schon in diesem Modus, okay, ich möchte jetzt das nächste Rätsel versuchen zu lösen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viele Rätsel noch kommen werden. Und deswegen bin ich da gerade so ein bisschen daran, meine Lesart umzustellen, dass man eben nicht mehr nur auf dieses Rätseln aus ist, sondern auch so ein bisschen mehr so Stimmung und so versucht einzufangen, weil dadurch, dass, ja, es kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel passieren, dass da jetzt großes Rätsel nochmal am Ende sein wird, dass ich jetzt noch nicht irgendwie vermutet habe, wie zum Beispiel das mit Snape und seiner Rolle in diesem ganzen Dings. Und deswegen muss ich da jetzt einfach gucken, wie ich mit den Büchern umgehe oder mit dem letzten Buch umgehe und wie dann die Podcast-Folgen auch für die nächste Staffel quasi werden, weil ich glaube nicht mehr, dass das funktioniert oder nicht mehr so gut vielleicht.
Ich bin sehr gespannt. Bella möchte wissen, wie wird die Beerdigung sein? Wie bei uns oder magisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also keine Ahnung, da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken zugemacht. Mhm. Ich denke mal schon, dass da so ein paar magische Eigenheiten dabei sein werden. Aber ich denke vor allem, dass halt viele Leute kommen werden. Dumbledore war ja ein in der Bevölkerung wahrscheinlich sehr groß und wertgeschätzter Mann. Das heißt, da werden jetzt die Leute vom Ministerium auch sein und alle werden versuchen, da irgendwie sich zu verabschieden. Es wird, glaube ich, nochmal so vielleicht ein paar Trauerreden geben und man wird vielleicht Geschichten über ihn erzählen, um da einfach nochmal an ihn zu erinnern und daran zu denken, dass das einfach ein beliebter oder ein wertgeschätzter Typ war in der magischen Welt. Und dann wird man vielleicht auch schon mal so ein bisschen mehr in Richtung Zukunft blicken und sagen, okay, hier gucken wir mal, was da passiert. Also, aber sonst jetzt, wie so eine Beerdigung abläuft, am Ende wird halt Erde über den Sarg gekippt, ne?
Okay.
Wir hatten doch auch schon die Beerdigung mit der Spinne. Also ich denke, so in halt ein bisschen pompöser. Also die war ja auch im Grunde genommen so wie eine Beerdigung bei uns, ne? Also
ja.
Ich denke, das wird jetzt einfach nur ein bisschen größer aufgezogen als bei Aragog.
Lara möchte wissen, an Stefan für mögliche Theorien. Wird Bills Biss noch eine größere Rolle spielen?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, es wird ja irgendwann nochmal thematisiert werden, um zu gucken, was mit ihm jetzt los ist. Ob er jetzt irgendwie auch gefährlich wird irgendwie bei Vollmond. Aber also ja, mal sehen. Das kann ich jetzt so schwer beantworten. Das ist ja so eine 50-50-Entscheidung, wie man sich dann entscheidet, ne? Also. Und ich meine, selbst wenn er jetzt ein Werwolf werden würde, dann wäre er ja auch durch diesen Trank eigentlich in Sicherheit, ne? Also, ist ja jetzt eigentlich keine große Sache.
Ja. Naomi möchte wissen, würdet ihr Hogwarts offen lassen oder schließen? Ja, in mir schlagen zwei Herzen. Einerseits finde ich es schon gefährlich, weil sehr viele junge Menschen an einem Ort sind. Andererseits ist es ja auch trotzdem wichtig, dass diese Menschen ausgebildet werden.
Ja, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, auf wie lange es geschlossen werden würde. Ne? Also jetzt für die Zeit des Krieges wäre das jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee. aber irgendwann muss es ja auch weitergehen, ne? Mhm. Und man kann, also für immer wird es auf jeden Fall nicht geschlossen werden, wenn es geschlossen wird, mhm. aber ja, mal sehen.
Sie möchte außerdem wissen, wie wir McGonagall in diesem Kapitel fanden. Stark.
Ja, ich finde, die wächst ja gut in die Rolle eigentlich der Direktorin und der mhm. Chefin rein. Also es geht ja quasi übergangslos und die, ja, die nimmt direkt das Ruder in die Hand mhm. und ja, ist eigentlich ganz gut, was ja. sie da macht.
Felix möchte, nee, das kann ich nicht fragen, okay. Rebecca fragt, was für ein krasses Parfüm hat Ginny bitte, dass es selbst einen Todesserkampf übersteht.
Vielleicht ist das einfach ihr natürlicher Geruch.
Ja, und ich glaube auch irgendwie eher, dass es Shampoo ist, was so riecht. Und?
Oder es ist magisches Parfüm, das eh ganz, ganz lange trachten bleibt.
Ich glaube irgendwie, dass sie auch so riecht, ja. Glaube ich.
Ihr Schweiß riecht nach Blumen.
Voll geil, voll geil. Der Traum eines jeden 15-jährigen Jugendlichen.
So ist es.
Das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Ich überlege nochmal, ob ich irgendwie einen anderen Flop habe, aber ich glaube nicht. Nee. Darf ich meinen Top sagen? Ich glaube, wir haben denselben.
Ja, gerne.
Ich glaube, wir haben beide Fleur.
Ja, genau.
Ja. Und dein Flop ist auf jeden Fall Molly.
Ja, aber auch, also.
Es fällt einem so ein bisschen schwer, ja, weil sie ja selber sehr.
Die fand ich jetzt nicht so richtig gut in dem Kapitel, aber ich fand jetzt auch, dass es sonst eigentlich keine andere Person gibt, die in den Hut geworfen wird.
Ja. Ich habe halt wieder Greyback aufgeschrieben, aber der ist ja gar nicht wirklich vorgekommen. Ich habe den jetzt halt nur genommen, weil er Bill angegriffen hat. Ja, weiß ich jetzt nicht.
Also Greyback schlimmer Snape in den letzten zwei Kapiteln, nee. Weil Dumbledore wird ja auch nochmal thematisiert.
Ja, aber Bill liegt da aber halt, anders. Weißt du?
Nee, also Greyback kann man ja auch verstehen. Ja, ne? Also.
Ja, das ist Top und Flop. Das nächste Kapitel heißt Das weiße Grabmal.
Die Beerdigung, die jetzt stattfindet, ist ja auch das letzte Kapitel. Das heißt, man wird dann auch nach Hause fahren und so ein bisschen sich aufstellen für das nächste Buch. Ne? Mhm. Also da wird dann schon mal so, ich glaube, so ein bisschen geplant, was passiert und wie es weitergeht. Ne? Also ob jetzt, also ich denke, das, ja, mal sehen. Mhm.
Ja, also nächste Woche kommt dann schon das letzte Kapitel von diesem Buch. Danach besprechen wir ja den Film, den wir, wie gesagt, am 19.04. um 19 Uhr gemeinsam schauen. Dafür könnt ihr auf unseren Discord kommen. Und ich glaube, das war's dann für diese Folge und wir hören uns nächste Woche zur Filmfolge.
Bleib bei Trick.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.